Eine kurze Einführung zu meiner Predigt machen. Ich weiß nicht, wie viel Kapazität haben Sie heute mitgebracht. Es ist so, wir haben uns lange nicht gesehen. Die jüdische Predigt unterscheidet sich ein wenig von einer christlichen Predigt. Eine christliche Predigt, das ist eine gerade Linie. Von Punkt A nach Punkt C. Irgendwo in der Mitte gibt es einen Punkt B. Die jüdische Predigt ist wie eine Spirale. Ich werde immer wieder um die Sache kreisen, aber ich werde immer wieder auf einen Punkt hinweisen. Seien Sie bitte nicht irritiert. Und wenn Sie an einem Punkt verloren gehen, denken Sie bitte immer daran, Jesus lässt uns nicht verloren gehen. Ja? Er ist immer bei uns. Er führt uns auf dem richtigen Weg. In einem Monat feiert das jüdische Volk einen der größten Festen, die Gott in der Bibel uns gegeben hat. Das Passafest, auf Hebräisch Pessach. Pessach übersetzt man mit Vorübergehen. Man feiert den Auszug aus Ägypten vor circa 3500 Jahren. Ehrlich gesagt, ich habe noch keine anderen Völker gesehen, die seit so viele Jahren die gleiche Inhalte feiern. Der Auszug aus Ägypten war kein lokales Ereignis. Es war ein kosmisches Ereignis mit den Folgen für die ganze Menschheitsgeschichte. Kein anderes Volk hat etwas Ähnliches in seiner Geschichte erlebt. Es war nichts anderes als Erlösung. Gott führte seine erlösten Menschen zum Berg Sinai. Und diese Reise dauerte 7 Wochen. Was feiern wir 7 Wochen nach dem Passafest, nach Ostern? Pfingsten. Pfingsten heißt auf Hebräisch Shavuot. Shavuot, das ist ein Plural von dem hebräischen Wort Shavua, das heißt die Woche. Und Shavuot, das sind die Wochen. Gerade am Shavuot, im Zeichen der Feuerflammen, bekam mein Volk die Offenbarung Gottes, die Tora. Gott schloss mit uns einen Bund auf dem Sinai. Pfingsten, das ist deine Weisung. Eine Weisung, die Gott auf unserem Herzen schrieb mit seinem Finger. Die, ich gebe meinen Geist in euren Herzen, sagte Gott durch den Propheten Hesekiel. Und dort auf dem Sinai wurden wir zu einem Volk. Dem Volk des Bundes. Ich habe mir vor kurzem gedacht, es gibt auf unserem Planeten kaum ein Stück Erde, worauf menschliche Füße nicht getreten sind. Aber, es gibt ein Stück Erde, wo nur hebräische Füße marschiert sind. Wissen Sie, was ich meine? Der schmale Streifen unter dem Wasser im Schilfmeer. Dort, wo die Israeliten über das Trockene gingen, dort, wo das Schilfmeer geteilt wurde. Es gibt eine gewisse jüdische Tradition und sie heißt, jeder Jude soll sich so betrachten, als ob er selbst dabei gewesen wäre bei diesem Auszug aus Ägypten. Und deshalb betrachten wir uns Juden als Glieder in der Kette der Generationen. Wenn ich das Passafest mit meinen christlichen Freunden feiere, dann sitzen wir zusammen am Tisch und wir sagen laut, wir waren Knechte in Ägypten. Und dann gucken mich meine Freunde so erstaunlich an, die zum ersten Mal dabei sind und fragen, wann waren sie dort? Vielleicht im Urlaub? Und ich erkläre ihnen diese ganze Geschichte und ich sage, wir können mit ruhigem Gewissen sagen, wir waren dort in Ägypten. Wir waren in Babylon. Wir waren in Rom. Wir waren in Auschwitz.
Wir waren in Warschau Ghetto und wir sind heute da. Dieses kollektives Denken ist total vertieft, verwurzelt im jüdischen Volk. Und jetzt ist die Frage, ist diese Geschichte für euch als Christen wichtig? Warum? Ich möchte euch eine Begründung geben, warum diese Geschichte für euch wichtig ist. Ich habe einen Vers aus der Johannesevangelium Kapitel 10 und das ist der Vers 16. Jesus sagt, ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall, auch sie muss ich herführen. Johannes 10, 16. Lassen wir uns eine kleine Exegese machen über diesen Vers. Wer sind die anderen Schafen? Gut, anerkannt, ja, wunderbar. Was ist dieser Stall? Israel, eindeutig. Dieser Stall ist Israel, ja. Ob wir wollen oder nicht, das ist ein jüdischer Stall. Ja, herzlich willkommen in ein jüdischer Stall. Und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Verb in diesem Vers. Übrigens, ich habe vergessen, ich habe ein ganz schönes Bild dazu. Ich habe ganz schönes Bildchen dazu. Ja. Wunderbar. Ich komme zu einem wichtigen Verb. Herführen. Was bedeutet das? Herführen, das heißt, die beiden Gruppen, Juden, Nichtjuden, treffen sich in Jesus auf eine Augenhöhe. Aber sie treffen sich nicht auf einem neutralen Territorium. Die Herführen bedeutet, sie werden die Verheißungen genießen, aber nicht außerhalb und nicht ohne Israel. Ist das verständlich? Und dieser Prozess ist schon im Gange. Ich muss dazu eine Fußnote geben. Jeder Stall hat einen gewissen Stallgeruch. Und wenn Sie sich an jüdischen Stallgeruch nicht gewöhnen, gibt es ein Problem mit eurem Glauben. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Von daher empfinde ich ein riesiges Privileg, heute da zu sein, um euch das zu sagen. Wir sind Geschwister. Wir sind verbunden in Jesus zusammen. Wir alle kennen die Geschichte des Auszugs aus Ägypten. Ich möchte gerne die wichtigste Verse, eine Bibelstelle, jetzt aufgreifen. Und das ist ja 2. Mose, Kapitel 6, Verse 1 bis 8. Ich lese es vor. Da sprach der Herr zu Mose: Nun sollst du sehen, was ich dem Pharao antun werde, denn durch eine starke Hand gezwungen muss er sie ziehen lassen. Ja, er muss sie durch eine starke Hand gezwungen aus seinem Land treiben. Und Gott redete mit Mose und sprach zu ihm: Ich bin der Herr. Seien Sie bitte so lieb, merken Sie diese Bibelstelle, das ist sehr wichtig für uns heute. Ich bin der Herr. Und ich bin erschienen Abraham, Isaac und Jakob als der allmächtige Gott. Aber mit meinem Namen Herr habe ich mich nicht ihnen offenbart. Auch habe ich meinen Bund mit ihnen aufgerichtet, dass ich ihnen geben will das Land Kanaan, das Land, in dem sie Fremdlinge gewesen sind. Auch habe ich gehört die Wehklage der Israeliten, die Ägypter mit frohem Dienst beschweren, und habe an meinen Bund gedacht. Darum sage den Israeliten: Ich bin der Herr, und ich will euch wegführen von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen, und ich will euch erretten von eurem Frondienst, und ich will euch erlösen mit ausgestrecktem Arm und durch große Gerichte. Und ich will euch annehmen zu meinem Volk und will euer Gott sein, dass ihr es erfahren sollt, dass ich der Herr bin, euer Gott, der euch wegführt von den Lasten, die euch Ägypter auflegen, und euch bringt in das Land, um dessen Willen ich meine Hand zum Schwur erhoben habe, dass ich es geben will Abraham, Isaak und Jakob. Das will ich euch zu eigen geben, ich, der Herr. Ein bisschen längerer Text, aber das ist sehr wichtig für uns heute in diesem Text zu vertiefen. In diesen Versen gibt es zwei Ebenen, ein Maximum und ein Minimum. Minimum, das ist das Programm des Auszugs aus Ägypten. Maximum, das ist das ganze Heilsplan Gottes mit den Menschen. Das sind die Worte des Lebens. Und sie beginnen im Vers 2 mit einer Proklamation. Ich bin der Herr. Merken Sie bitte, genauso wie 10 Gebote. Genauso wie 10 Gebote. Warum? Warum? Weil alle verstehen sollen, wer hinter diesem Programm steht. Wer garantiert, dass das Programm richtig funktioniert. So spricht der Herr. Das sind die prophetischen Worte, die wir aus hebräischen Bibel kennen. Der ewige und allmächtige Gott steht hinter diesen Zusagen an seinem Volk. Das ist das gleiche Text. Und ich habe einige Bibelstelle rot markiert und das sind die Namen. In den ersten 3 Versen offenbart sich Gott durch 3 verschiedenen Namen. Warum sind die Namen so wichtig? Kennen Sie das? Nomen ist Omen. Ja, der Name ist ein Programm. Der erste Name im Vers 2 heißt Elohim. Elohim bedeutet Gott, Exzellenz, Majestät. Der zweite Name, rechts im Vers 3, das kennen wir auch aus einigen Liedern, El Shaddai. El Shaddai heißt Gott der Allmächtige. Abraham, Isaac und Jakob lernten Gott als El Shaddai kennen. Als Gott, als den Gott, der sie leitete und ihnen neue Horizonte öffnete. Und jetzt kommt der Name. Yud, Hei, Vav, Hei. 4 hebräische Buchstaben. Das ist eine ganz neue Ebene der Offenbarung. Es ist ein kosmisches Geheimnis in diesem Namen. Übrigens, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aus Ehrfurcht sprechen die Juden diesen Namen nichts aus. Wir sagen immer Adonai. Und ich glaube, kein Mensch heute auf der Erde weiß, wie man diesen Namen richtig ausspricht, außer eine andere Gruppe, die sich Zeugen nennt. Aber auf jeden Fall, ich bin, der ich bin. Das ist die Übersetzung. Eigentlich stecken in diesem Namen 3 Dimensionen. Vergangenheit, Gegenwart und die Zukunft. Unser Verstand kann es nicht begreifen. Und Gott offenbart sich Mose als Yud-Heh-Wav-Heh. Und im weiteren Verlauf der Geschichte redet Gott mit Mose, und da steht in der hebräischen Bibel einen Ausdruck, Panim le Panim. Das heißt, vom Angesicht zu Angesicht. Wir können das nicht erfassen. Der allmächtige Gott, der das ganze Universum in seine Hand hält, redet mit Mose. Panim le Panim. Gesicht zu Gesicht. Und er eröffnet Mose seinen Plan. Am Passafest werden 4 Becher, 4 Kelche Wein getrunken. Das ist das Ritual, mit dem wir Passafest feiern. So hat Jesus auch mit seinen Jüngern gefeiert. Warum 4? In diesen Versen, in den Versen 6 bis 8, sehen wir 4 Verben. Ich habe jetzt dick gemacht, diese 4 Verben, fett. 4 Verben, die sich auf das Volk Israel beziehen. Sehen Sie, wegführen, erretten, erlösen und annehmen. Und entsprechend sind auch 4 Becher, die getrunken werden. Ich habe 15 Jahre lang das Passafest mit meiner Familie, mit anderen Freunden gefeiert und ich sprach immer von den vier Bechern. Und dann einmal las ich zum 100. Mal diese Geschichte und ich entdeckte noch zwei Becher. Also beziehungsweise zwei Verben in dieser Geschichte. Schauen Sie mal her, da gibt es noch etwas. Bringen in das Land und geben. Deswegen spreche ich seit dieser Zeit über sechs. Sechs Becher, sechs Kelche, die getrunken werden. Ersten Becher heißt wegführen. Was wir merken müssen bei wegführen, wegführen kommt vor Erlösung und vor Errettung. Erlösung kann nicht in Ägypten stattfinden. Das war nicht der Plan Gottes. Lass uns eine Revolte, lass uns eine Revolution machen in Ägypten. Als Ergebnis sollten die Ägypter geknechtet werden und die Israeliten zu Herren werden. Das ist nicht die Idee Gottes. Oder lasst uns eine ägyptische Demokratie aufbauen, nach dem Muster von der arabischen Frühling. Das kennen wir, wie das abgelaufen ist. Nein, Gott hat seinen Plan und das ist der einzige Plan, der für alle optimal ist. Ägypten, das ist ein Ort der Sünde. Die jüdische Überlieferung der Talmud erzählt, dass die Israeliten in Ägypten auf 49 Stufen der Unreinheit abgestiegen sind. Versuchen Sie zu erraten, wie viel gibt es insgesamt? 50. 50 Stufen der Unreinheit. Noch einen Schritt runter und dann wäre es schon zu spät für den Auszug. Was hat es alles mit uns zu tun? Oft beten wir, dass Gott uns erlöst und rettet. Ich habe viele Gebete gehört. Rette mich von einer Krankheit. Rette mich von den bösen Geistern. Von einem bösen Nachbarn habe ich auch mal gehört. Von einer schlechten Diagnose. Ich möchte dir gerne einen Ratschlag geben. Nimm bitte einen Ratschlag von einem jüdischen Bruder. Wenn du willst, dass Gott dich von irgendetwas rettet, lass dich zuerst aus dem Sündenbereich wegführen. Wenn du gleichzeitig gerettet sein willst, aber dein sündiges Verhalten nicht ändern willst, dann funktioniert das eben nicht. Nicht umsonst steht geschrieben, Jakobus Kapitel 5, Vers 16, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Zweiten Becher heißt Erretten. Errettung bringt Freiheit. Als unser Volk aus Ägypten erlöst wurde, wurden wir richtig frei. Durften wir alles tun, was wir wollten? Nein, Gott führte uns zum Berg Sinai und dort bekamen wir 613 Gebote und Verbote. Ich möchte euch gerne fragen, ist das die lang ersehnte Freiheit oder eine andere Art von Knechtschaft? Jakobus, der Bruder Jesu, nennt sich ein Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, Jakobus 1,1. Was hat mit uns zu tun? Viele von uns haben Sorgen. Wir sind in diesen Sorgen manchmal so vertieft, dass wir das überhaupt nicht merken, was um uns geschieht. Was sind unsere Sorgen? Was passiert morgen? Was wird aus meinen Kindern? Bleibe ich immer gesund? Diese Gedanken, sie beunruhigen uns. Sie bringen oft Depressionen und auch physische Krankheiten. Aber im Grunde genommen, geben Sie zu, das sind die Dinge, die wir nicht beeinflussen können. Die meisten Dinge, die wir nicht beeinflussen können, als Ergebnis werden wir zum Geisel unseren eigenen Sorgen und wissen nicht, wie wir uns davon befreien können. Und dann ist das die höchste Zeit, dass wir zu Gott schreien, Herr, errette uns. Errette uns von unseren Sorgen. Was passiert? Was passiert, wenn Gott unseren Verstand durch den Heiligen Geist erleuchtet? Wenn wir zu Knechten und Dienern, so wie Jakobus schreibt, zu Knechten und Dienern des Herrn werden. Zunächst begreift ein Mensch, dass er nicht das Zentrum des Universums ist. Eine riesige Erkenntnis, muss ich ganz ehrlich sagen, dass seine Gesundheit und die anderen Sorgen nicht das Ziel seiner Existenz sind. Dass es das Wichtigste für einen Menschen ist, einfach seine Berufung als Mensch zu leben, nämlich ein Werkzeug der Gottes Gnade und Barmherzigkeit zu werden, zum Leben nach den Geboten Gottes. Diese Erkenntnis, kann ich bestätigen, bringt eine gewaltige Befreiung von unserem eigenen Ego. Wirklich eine gewaltige Befreiung und die lang ersehnte Freiheit. Deswegen reden viele jüdische Weisen von der Freiheit, die uns die Tora, die Gebote, schenken. Das nächste Beher heißt Erlösen. Bei seinem letzten Passamal nahm Jesus den dritten Kelch und die Jünger erwarteten in diesem Moment, dass er ganz traditionelle Segen sagt. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagafen. Gelobt seist du, Herr, unser Gott, König der Welt, der das Weinstock aus der Erde hervorbringt. Aber Yeshua, er sagt etwas anderes. Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Und dann, was tut er dann? Er nimmt ein Stück Matzen. Kennen Sie die Matzen? Die Matzen ist etwas ganz, ganz Mystisches. Sie haben drei Eigenschaften. Erstens, sie sind ungesäuert. Sauer Teig ist ein Bild für die Sünde in der Bibel. Zweitens, Sie sehen diese Streifen hier. Das ist ein Bild für das Leib Jesu, für seinen Rücken, der von den römischen Peitsche gestreift wurde, das Blut fließt. Und das Dritte ist, wenn Sie die Matzen gegen das Licht schauen, dann sehen Sie die kleine Löcher dort. Und das ist auch das Bild für unseren Herrn Jesus. Seine Hände und Füße wurden durch die römische Nagel heißt es ja, durch. Also es ist ein wunderbares Bild für unseren Herrn. Und dann nimmt Jesus diese Matzen, bricht das zusammen und sagt, nehmt es, das ist mein Leib. Feiert ihr in der Gemeinde Abendmahl? Wie oft? Je nachdem. Was denken Sie, wie oft haben Sie die Jünger gefeiert? Jedes Mal, wenn sie am Tisch saßen und das Brot brachen, das ist ja keine Kritik, aber einfach so. Wir leben heute im 21. Jahrhundert, ja. Aber jedes Mal, wenn sie das Brot brachen und aßen, war der lebendige Herr in diesem sogenannten Abendmahl mit ihnen zusammen. Wenn wir im Glauben Brot und Wein zu uns nehmen, dann wird sein Wesen in uns zu einer Realität. Man lebt eine Gemeinschaft mit dem Auferstandenen. Das ist die Erlösung. Das nächste Becher heißt Annehmen. Ich habe dafür einen Vers aus Jesaja 43 gewählt. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei meinem Namen gerufen, du bist mein. Gott hat den ersten Menschen, den Adam, mit seinen eigenen Händen gemacht. Er war sein Kind. Und nach dem Gedanken Gottes sollten alle Nachkommen Adams, alle Menschen Gottes Kinder, das heißt auf Hebräisch, Bnei Elohim werden. Aber Adam hat sich anders entschieden. Und nach dem Sündenfall liegt über oder hing über den jeden Menschen ein Schatten der Vaterlosigkeit. Ich kenne diesen Zustand. Ich kenne die Kinder, die ohne Vater aufgewachsen sind. Sie sind nicht einfach. Aber Gott ließ die Menschen nicht in diesem vaterlosen Zustand bleiben. Der Mensch kann Gottes Ideen nicht so einfach kaputt machen. Und das war der Grund, warum Jesus kam. So steht geschrieben, Johannes Kapitel 1, Verse 12 und 13. Wie viele ihn aufnahmen, denen gab er Macht, und da kommt das gleiche Wort, Bnei Elohim, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wir sind Kinder Gottes. Wir sind Kinder Gottes und das keiner kann das von uns nehmen. Yeshua nannte sich Ben Adam, Menschensohn. Das war der erste Adam, andersrum. Das, was der erste Adam nicht geschafft hat, hat der letzte Adam geschafft. Paulus spricht darüber in 1. Korinther 15, ja. Aber dafür musste Yeshua sterben. Und der Vater hat ihn aus den Toten auferweckt. Ich habe vor kurzem eine ganz neue Bibelübersetzung gelesen, beziehungsweise sie ist nicht neu, sie ist für mich neu. Und da habe ich ein wunderbares Wort gelesen an die Stelle, wo steht, dass Vater Jesus aus dem Toten auferweckt hat. Da steht das Wort zurückgeliebt. Kennen Sie das Wort? Das gefällt mir so sehr. Vater hat ihn zurückgeliebt aus den Toten. Wunderbar. Nächsten Becher. Bringen in das Land. Das ist die Verheißung Gottes, die wir heute auch in Anspruch nehmen dürfen. Gott hat sein Volk in das gelobte Land gebracht. Für uns heute, das ist die kommende Ewigkeit, die wir in Gottes Gegenwart verbringen dürfen. Olam Haba heißt es auf Hebräisch, das kommende Welt. Und deswegen sagt Jesus dem Schächer am Kreuz, wahrlich sage ich dir, heute wirst du mit mir in Olam Haba, im kommenden Welt sein. Aber hier, meine Lieben, hier gibt es einen Haken. Damals wurde zum circa 2 Millionen Juden gesagt, die Juden, die aus den Ägypten herausgezogen waren, Gott verspricht euch ins gelobte Land zu bringen. Aber Hand aufs Herz. Wer von diesen Menschen kam wirklich ins gelobte Land? Zwei Personen. Zwei Personen, Kaleb und Josua. Heißt das, dass Gott gelogen hat? Nein, natürlich nicht. Die nicht in das Land kamen, konnten aufgrund ihres Unglaubens nicht hineinkommen. Aber tausende andere Juden, ihre Kinder und Enkelkinder, die Gottes Verheißungen geglaubt haben, betraten das gelobte Land. Übrigens, ich muss euch sagen, das war einmalig. Das war einmalig in der Geschichte der Menschheit, dass ein ganzes Volk Gott auf einmal vertraut hat. Nicht zuvor und nie danach hat sich so etwas wiederholt. Aber es wird sich wiederholen. Es wird sich wiederholen und zwar, das ist mein Gebet und meine Hoffnung, sehr bald. Paulus, Römer, Kapitel 11, Vers 26. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Das ist unser Gebet und das ist unser Ziel. Das letzte Becher. Ich habe dafür einen Vers aus der Offenbarung genommen. Offenbarung 2, Vers 17. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben einen weißen Stein. Und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. Zunächst weißer Stein. In der antiken Welt bedeutete der weiße Stein die Eintrittskarte zu den wichtigsten öffentlichen Veranstaltungen. Man hat dem Menschen einen weißen Stein gegeben, so wie heute eine gute Eintrittskarte ins Theater. Was ist im jüdischen Verständnis die wichtigste öffentliche Veranstaltung im Reich Gottes? Das messianische Königsmahl. Das messianische Königsmahl in der Zukunft. Das ist das Ziel. Was ist mit dem neuen Namen? Es gibt, also das Dokument, das Offenbarung vom Johannes, ist auf Griechisch geschrieben. Und es gibt in der griechischen Sprache zwei Worte für das Wort neu. Ich habe für euch eine griechische Übersetzung, für alle, die wunderbar Griechisch lesen können, ja? Es gibt zwei Worte für neu. Neos und Kainos. Also, zwei Worte für diesen Begriff, auf was wir auf Deutsch mit neu wiedergeben. Neos und Kainos. Neos, das ist eine Art neues Modell des Alten. Das, was schon da war und etwas perfekter gestaltet wurde. Und Kainos, und ich möchte euch aufmerksam machen, an dieser Stelle in Offenbarung mit dem neuen Namen steht das Wort Kainos. Und Kainos, das ist das Neue nicht nur in der zeitlichen Dimension, sondern etwas noch nie da gewesen ist. Neues Jerusalem, neues Lied für den Herrn, neuer Himmel und neue Erde, ein qualitativ neues Leben. Und das ist es, was uns allen, ich an diesem Morgen wünsche uns allen, dass wir lernen, unser Leben mit Gott und mit den Menschen schon jetzt, nicht erst nach unserem Tod im Himmelreich, aber schon jetzt qualitativ neu zu gestalten. Es steht uns als Nachfolger Jesu, das den anderen Menschen zu zeigen, dass das Leben mit Jesus etwas qualitativ Neues. Und ich möchte euch an dieser Stelle segnen und wünschen, dass sie diesen Weg mit Jeshua gehen und nicht nach links oder rechts schauen, besonders in diese schwierige Zeit, wenn wir heute erleben, mit den steigenden Benzinpreisen, mit den Kriegsflüchtlingen, mit allem Nötigen. Die Gemeinden sollen die Orte werden, wo dieses Leben gestaltet wird. Das Lebendiges, was uns der Herr schenkt. Der Herr segne euch. Amen.